Audio Now.
Und dann gibt es die sogenannten, und das ist eigentlich der spannendste Pool, dann gibt es die sogenannten verhaltensorientierten Daten. Nämlich die Datenpunkte, wie interagiert er mit uns? Also im Rahmen des Interaktionsprozesses. Wenn er eine E-Mail bekommt, öffnet er die E-Mail. Wenn er auf den Link klickt und die Bezahlseite, seine individuelle Bezahlseite besucht, dann wird auch das, dieser Reaktionspunkt gespeichert. Und somit sehen wir, wie weit kommt denn der Mensch eigentlich in dem Prozess, in dem Funnel, bis er entsprechend mit uns eine Lösung gefunden hat.
Heute haben wir ein Thema, das dem einen oder anderen vielleicht Bauchschmerzen oder zumindest ein ungutes Gefühl macht.
Es geht um eine Branche, die nicht unbedingt das beste Image hat. Die meisten denken vielleicht, ja, aus Filmen inspiriert an muskulöse Männer in schwarzen Anzügen, die an der Tür klingeln, um Geld einzusammeln.
Ja, und leider muss man sagen, der Bedarf steigt zumindest, wenn man die Zahl der Privatinsolvenzen im letzten Jahr mal betrachtet. Mehr als 100.000 neue sind dazugekommen. Obwohl das vielleicht auch mit einem neuen Gesetz zusammenhängen kann. Und damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Andreas Laukert.
Mein Name ist Frauke Holzmeier und man kann es vielleicht schon ahnen, es geht um das Thema Inkasso und wie man das aber auch digitalisieren kann und vielleicht, warum es auch gar nicht so schlimm ist, wie unser Gast wahrscheinlich sagen wird. Und das, unser Gast ist Stefan Stricker, er ist CEO von Pair Finance. Hi, Stefan.
Schönen guten Tag, hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich bin ein bisschen neidisch. Du hast BWL in Münster und in Sydney studiert. Sehr cool. Bei KPMG warst du unterwegs in der Strategieberatung und Restrukturierung und dann in Unternehmen im Bereich des Ad-Tech, also so alles rund ums digitale Marketing und seit 2016 eben Gründer und CEO von Pair Finance. Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt, ne, Inkasso.
Ja, nicht so mein Top-Thema, mein Favorite, aber
nein.
Es muss ja sein. Aber was mich interessieren würde, ist, die viele Startup-Unternehmer, die hier auch bei uns waren, sagen immer, dass sie aus persönlichen Erfahrungen heraus involviert waren oder gesagt haben, da muss ich was ändern und deswegen, ja, bei dir auch?
Also ich war auch schon mal im Inkasso, auch als Student war ich mal im Inkasso. Ich erinnere mich da an einen Brief, den ich mal bekommen habe, aber das war nicht der Antrieb, nein. Eigentlich war der Antrieb, und du hast es gerade ganz schön gesagt, meine letzte Station war im EdTech-Bereich, im digitalen Marketing-Bereich. Und ich habe mich 2016 mit dem Company-Builder Finnlieb, das ist in Berlin ein Fintech-Company-Builder, mit dem damaligen CEO und Freund von mir unterhalten. Und sie meinten, als Company Builder im Bereich Fintech, dann sollte man auch das Thema Forderungsmanagement mal betrachten. Und da haben wir über diese Branche oder insbesondere eben Inkasso, da haben wir über diese Branche gesprochen. Und ich habe vieles aus dieser Marketingbrille eigentlich immer gedacht. Und ich habe gesagt, warum ist denn wenn man eine Wertschöpfungskette betrachtet, warum ist denn das Marketing digital schon so weit entwickelt, so datenbasiert, so datengetrieben, um Menschen für ein Produkt zu sensibilisieren? Warum mache ich nicht ein ähnliches Thema genau auf der anderen Seite der Wertschöpfungskette? Also nutze Daten, um Menschen auch psychologisch besser anzusprechen und zu sensitivieren, dass da eine offene Forderung ist.
Also das Schreckgespenst Inkasso etwas netter. Nicht ganz so gruselig, oder?
Absolut. Gar nicht gruselig eigentlich. Also ich denke, Inkasso ist eine Rechtsdienstleistung in seinem Grundprinzip. Ich denke aber Inkasso gar nicht als Anwalt oder als Rechtsdienstleister, sondern ich denke Inkasso sehr stark als Marketier, aus dieser Marketingbrille kommend. Denn ich glaube, dass man gerade im digitalen Bereich über Daten und über eine intelligente Datensteuerung Menschen einfach viel besser individualisieren kann und dadurch auch in der Ansprache und auch in der Lösungsfindung viel bessere Kommunikationswege und Lösungen für den Menschen finden kann und dadurch nicht mehr dieses angstmachende juristische Gespenst, die mit vielen Paragraphen und Briefen und Juristendeutsch auf einen Menschen zugehen, wo man nichts versteht und nachher auf Angst zahlt.
Als Marketingmensch, weil du kennst ja auch das Schlagwort Storytelling. Ist das auch die Idee vielleicht, den Menschen dieses komplizierte oder negativ behaftete Thema anders darzustellen?
Storytelling, ich würde es sogar noch pragmatischer machen. Ich nehme ein Beispiel. Das kennen wir alle, wenn wir im Internet surfen,
dann kennen wir alle und wir interessieren uns für ein Produkt. Ich mach's mal ganz pragmatisch. Zalando. Und wir interessieren uns für ein paar Schuhe. Und legen uns die vielleicht in den Warenkorb oder auch nicht, sondern klicken einfach nur entsprechend auf der Webseite uns verschiedene Produkte durch, kaufen sie aber nicht. Was passiert, und das kennen wir alle, wir besuchen andere Webseiten oder besuchen unser Social Media Feed und wir sehen diese Werbung auf einmal wieder. Und zwar genau von dem Produkt, für das wir uns interessiert haben. Das ist sogenanntes Retargeting. Es gibt eine ähnliche Situation, das ist sogenanntes Lookalike-Targeting. Das bedeutet, wenn ich ähnliche Menschen, die ähnliche Datenprofile von mir haben oder ein ähnliches Datenprofil haben, sich für ein Produkt interessieren, dann kann es sein, dass diese sogenannten Lookalikes oder Twins auf einmal auch Werbung ausgespielt bekommen, weil sie ähnliche Datenklasse sind. Und das soll im Marketing dazu führen, dass du relativ schnell und sehr einfach und leicht in einen Produktabschluss kommst. Du siehst gute Werbung, sie spricht dich an zum richtigen Zeitpunkt, auf dem richtigen Kanal und du klickst, kommst auf die Webseite und konvertierst. Möglichst schnell, möglichst einfach, High Usability. Und genau das gleiche Prinzip verfolgen wir eigentlich im Inkasso. Wir suchen den richtigen Zeitpunkt, wir suchen den richtigen Kanal, ob das E-Mail, WhatsApp, SMS ist, suchen die richtige Nachricht, also Tonalität, um entsprechend die Neigung der einzelnen Menschen zu berücksichtigen. Und dann bieten wir ihm individuell die Lösung, die er braucht, um diese Zahlung zu leisten. Das kann über eine Ratenzahlung sein, das kann über eine Zahlpause sein. Das kann aber auch ganz über einen ganz anderen Weg sein, indem er physische Güter verkaufen kann und damit seine Schuld begleichen kann.
Klingt ja auch so ein bisschen so wie die Geister, die ich rief. Also man macht erst super Werbung und holt sich ganz viele Leute rein und am Ende können die dann teilweise zumindest nicht bezahlen. Aber woher habt ihr dann die Daten? Also ihr macht das ja mit einer künstlichen Intelligenz, ne? Also sprich, ihr sammelt Daten über die Verbraucher und Verbraucherinnen, die shoppen gehen. Habt ihr dann übergreifende Daten von mehreren Shops oder bezieht sich das dann immer auf einen? Jetzt bleiben wir beim Beispiel Zalando.
Also generell ist erstmal so, dass es gibt bei uns insgesamt 4 Datenpools. Der eine Datenpool kommt vom Mandanten und der basiert einfach daraus, dass ein berechtigtes Interesse besteht von unserem Mandanten, weil er eine Leistung geleistet hat, die Gegenleistung zu bekommen, die Bezahlung der Güter. Das heißt, es gibt verschiedene Datenpunkte, die er uns übergibt. Höhe der Hauptforderung, Name, Adresse, Kontaktpunkte, Alter der Forderung, gegebenenfalls auch Alter des Konsumenten, des Verbrauchers, Geschlecht etc. Dann nutzen wir verschiedene externe Datenquellen, die wir heranziehen. Das sind vielmals digitale Datenquellen. Also zum Beispiel lokale Datenquellen, wie zum Beispiel Google Maps oder Here Maps, um zu identifizieren, wo er denn wohnt, in welchen Bereichen wohnt er. Sind das High-Density Areas, sind das Rural Areas? Dann nutzen wir zum Beispiel über eine große Real Estate-Plattform in Deutschland, nutzen wir ein Datennetzwerk, was uns ermöglicht, die Mietpreise der entsprechenden Verbraucher zu bekommen. Nämlich auf Basis der Mietpreise kann ich zurückrechnen, welche Einkommensverhältnisse da stehen. Über natürlich auch Daumenregeln, aber kann dann eine Warenkorbhöhe oder eine offene Forderung in ein Verhältnis setzen zu einem möglichen Einkommen und ihm dadurch einfach mehr Lösungen direkt zu Beginn offenbaren, um diese offene Forderung zu begleichen. Vielleicht gebe ich ihm eine Ratenzahlung, die 8 oder 10 Raten ausmacht, obwohl die Höhe der offenen Forderung es eigentlich gar nicht zulassen würde. Das ist der zweite Datenpool. Lass mich nur kurz, dann haben wir Auskunfteien, klassischerweise über die Schufa oder Griff. Das sind zusätzliche Auskunfteien, die man heranziehen kann.
Und die Schufa musste ich jetzt auch denken bei deinen Aufzählungen irgendwie.
Ja, wollte ich auch gerade fragen. Und Finanzamt.
Nicht? Und das Finanzamt, da kommen wir noch nicht so schnell dran. Nee, das halt erst in viel späteren Schritten. Aber die Schufa ist eine klassische Auskunftei, da gibt es mehrere in Deutschland. Wie gesagt, Griff ist eine weitere, wo man sich Bonitätsdaten heranziehen kann. Und dann gibt es die sogenannten, und das ist eigentlich der spannendste Pool, dann gibt es die sogenannten verhaltensorientierten Daten. Nämlich die Datenpunkte, wie interagiert er mit uns? Also im Rahmen des Interaktionsprozesses. Wenn er eine E-Mail bekommt, öffnet er die E-Mail. Wenn er auf den Link klickt und die Bezahlseite, seine individuelle Bezahlseite besucht, dann wird auch das dieser Reaktionspunkt gespeichert. Und somit sehen wir, wie weit kommt denn der Mensch eigentlich in dem Prozess, in dem Funnel, bis er entsprechend mit uns eine Lösung gefunden hat.
Da wisst ihr eine ganze Menge über den Menschen. Ich glaube, er hat sich dann ausgezogen vor euch. Guckt ihr auch noch andere Sachen an, Facebook oder so? Was treibt ihr da? Wir haben in letzter Zeit so einen TikTok-Trend gehabt. Wie verschulde ich mich noch mehr und noch schneller?
Ja, wir müssen ja sehr eindeutige Datenpunkte bekommen. Ansonsten ist man gleich in einem Datenschutzthema dran. Man muss halt sehr stark den Verbraucher identifizieren. Und das einfach nur über den Namen Klaus Meier, den bei Facebook einzugeben, da wird es viele geben und dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass es auch der falsche ist.
Aber macht ihr dann reines Inkasso? Ihr könntet ja auch sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, jetzt habt ihr die Verbraucherprofile, dann könnt ihr euren Kunden sagen, bei Verbraucher XY, pass mal lieber auf, da machst du es nur auf Vorauskasse oder wie Vorauszahlung oder dem lieber gar nicht oder so? Oder?
Ja, ist sicherlich erstmal ein naheliegender Punkt, sich auch in der Wertschöpfungskette zu verbreitern. Meine Devise war immer Fokus und ich glaube, wir sind mit Perfinance seit 2016 wirklich sehr gut gewachsen, haben tolle Unternehmen für uns gewinnen können, weil wir so fokussiert waren. Meine Vision ist, den wirklich Inkasso zu verändern. Diese, wie ihr anfangs gesagt habt, doch sehr negativ behaftete Branche oder dieses Image aufzubrechen und positiver zu gestalten. Für alle Beteiligten, für die Mandanten, auch für Verbraucher, für Verbraucherschützer, Regierungen, wenn es um politische Themen geht. Inkasso ist nicht immer etwas Schlechtes.
Das bin ich gleich in Depression.
Richtig. Vor allen Dingen, wenn ich mal, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo wir hier noch anfangen sollen, das Thema mehr aufzudröseln, weil ihr seid das Ende dieser Kette, dann gibt es am Anfang ein paar Leute, wie ich nehme PayPal und Klarna. Ja, PayPal hat kürzlich erst wieder ein neues Tool, jetzt kaufen, 30 Tage später bezahlen, 6 Monate später bezahlen, 12 Monate später bezahlen, zack, alle profitieren davon, Zalando macht das, bietet das an, zack, kommst da noch einen Button rein, zack, drückst du drauf, hast gekauft, bezahlst gar nicht und dann kommt ihr. Ehrlicherweise müsste man noch sagen, das fordert ja sicher auch Verbraucherschützer, da müsste man eigentlich viel weiter vorne anfangen. Theoretisch könntet ihr die Leute auch vorher abgreifen und sagen, hey, bevor du das jetzt kaufst, überleg mal, du wolltest dieses Jahr noch eine Reise machen, überleg doch mal, ob du das wirklich brauchst.
Hast du bei Mallorca was gegoogelt?
Als wäre doch euer Chef kaputt als Inkassounternehmen, aber ihr habt die Leute gerettet.
Ja, jetzt darf man eine Sache nicht verkennen. Die Leute, denen, du sprichst von der und sicherlich sehr wachsenden Branche Buy Now, Pay Later, ja, was ja eigentlich, wenn man da mal kurz einen Exkurs macht, eigentlich die klassische deutsche Rechnung ist. Früher, wir Deutschen haben immer sehr gerne auf Rechnung gekauft, ja, und zwar haben ein Produkt erhalten, haben dazu eine Rechnung und hatten dann ein entsprechendes Zahlungsziel, ob das 14 Tage sind oder 30 Tage, aber das war ein ganz klassisches Kaufverhalten und ist heute noch ein klassisches Kaufverhalten. Die Rechnung ist mit, ich glaube, über 40% im E-Commerce immer noch die meistvertretenste Zahlart. Ja? Davon aber mal ganz ab. Wenn die Leute, und das ist bei allen Shops so, und das ist auch bei den großen Buy Now Pay Later Providern wie PayPal oder Klarna so, der Mensch, der die Möglichkeit bekommt, mit einer Zahlungsfrist zu zahlen, der wird vorher schon genau gescored und analysiert und es wird längst nicht jedem angeboten. Weil auch da wollen diese Unternehmen schon Zahlungsausfälle vermeiden. Es ist jetzt nicht so, dass sie jeden durchlassen und dann, ja, passiert ja nicht, dann geht der halt ins Inkasso. Ja, die haben auch da Scorewerte, die da schon eine entsprechende Hürde darstellen.
Aber was sind dann aus deiner Sicht die Gefahren des schnellen Online-Shoppings? Das ist ja auch was, womit du dich, glaube ich, beschäftigst. Wie vermeide ich dann die Schuldenfalle, wenn ich jetzt dazu geneigt bin, mich leicht beeinflussen zu lassen von der Werbung?
Es ist sehr individuell getragen. Es gibt ja auch verschiedenste Wege, wie man in einen Verzug kommt, ja, und eine Rechnung nicht bezahlt. Das ist im einfachsten Fall, dass ich es vergessen habe, weil ich halt vielleicht viel gerade in meinem Alltag zu tun habe. Das hat auch damit zu tun, das kennen wir vielleicht alle immer wieder, dass wir auch noch Briefe bekommen, obwohl wir uns selber viel mobil aufhalten. Ja, der Mensch guckt irgendwie über 80 oder 90 Mal auf sein Mobiltelefon am Tag. Dort erhalten wir aber diese Nachrichten nicht, um entsprechend schnell darauf zu reagieren. Das ist der einfachste Fall. Es gibt sicherlich Leute, die im Überkonsum leben. Ja? Das heißt, sie konsumieren mehr, als ihre Einkommensverhältnisse zulassen. Das ist etwas, ein anderes Treatment natürlich brauchen als Leute, die generell überschuldet sind oder die vielleicht auch in eine Situation reingekommen sind, die auf einmal zu einer plötzlichen Illiquidität geführt hat. Also pauschal kann man es nicht sagen, das möchte ich damit sagen. Man muss es sehr differenziert betrachten. Für den Fall, dass der Mensch geneigt ist, viel zu konsumieren, ja, finde ich, sollte man nicht, darf man nicht den Unternehmen die Schuld geben, die es auch vielen anderen Konsumenten sehr einfach machen, einfach einen Produktkauf abzuschließen. Weil das, was uns interessiert, ist ja das Produkt und nicht die Bezahlung des Produktes. Deswegen ist die Bezahlung des Produktes, egal bei welchen Plattformen, ob es ein PayPal, Klarna oder ein Amazon oder ein Zalando oder wie du sie auch immer nennst, geht es darum, möglichst schnell abzuschließen. Der Mensch will sich nicht lange mit der Bezahlung aufhalten.
Mhm. Ja, wie siehst du denn diesen Trend? Ich hatte ja vorhin erwähnt, diese mehr als 100.000, 100.000 Privatinsolvenzen. Es wurde ja jetzt die Zeit verkürzt von 7 auf 3 Jahre. Das hilft euch ja nicht unbedingt, oder?
Ich persönlich halte es für nicht richtig, eine Privatinsolvenz generell zu verkürzen. Ja, unter bestimmten Bedingungen kann man da sicherlich drüber reden, aber weil man auch die Hintergründe einer Privatinsolvenz erforschen sollte. Aber man sollte es den Menschen nicht einfach machen, opportunistisch einzukaufen und dann ohne Rechtsfolgen davonzukommen. Ja, ich meine, das würde unsere Wirtschaft enorm belasten. Das heißt also, die Insolvenzzeit von 7, also zu verkürzen auf 3 Jahre, pauschal halte ich für den nicht richtigen Weg.
Hm. Wie schwer ist es, sich in so einer Branche in Deutschland dann groß zu machen? Ihr seid ja recht, also sehr erfolgreich, also eines der wenigen Fintechs, die auch profitabel sind schon in einem recht frühen Bereich. Ist aber ja auch ein sensibler Bereich. Wie schwierig ist es dann, da Fuß zu fassen?
Also generell ist es eine sehr verkrustete Branche. Und es gibt über 800 Inkasso-Unternehmen in Deutschland. Und es gibt Platzhirsche, ganz klar. Und als wir damals an den Markt gegangen sind, hatten wir natürlich auch Schwierigkeiten der Wahrnehmung und unsere Marke entsprechend aufzubauen, um überhaupt erstmal diese Beziehungen aufzubrechen zu den tradierten Anbietern. Aber ich glaube, was wir geschafft haben, ist wirklich mit einem anderen Ansatz und vor allem mit einer anderen Denkweise, Mandanten, Unternehmen von unserer Dienstleistung zu überzeugen, dass sie eher mit uns zusammenarbeiten sollen als mit einem der tradierten Unternehmen. Mhm. So. Aber es ist natürlich immer eine Herausforderung, einen besetzten Markt erstmal als Newcomer aufzubrechen. Du brauchst eine gute Story dahinter, du brauchst ein tolles Produkt. Ich glaube, sehr, sehr viel wird über technisches Produkt entschieden. Und dann geht es natürlich auch darum, es zu beweisen. Also es geht immer darum, diese Chance, die ein Unternehmen einem gibt, als kleines, junges Start-up, zu ergreifen und zu beweisen, dass man es besser machen kann als der tradierte Wettbewerber.
Also ihr musstet jetzt keine Schutzgebühr bezahlen, oder? Es standen so ein paar russisch sprechende Leute vor der Tür.
Wir machen auch nicht sogenannten Dornknockers. Das ist wirklich eine Begrifflichkeit, die existiert. Das haben wir natürlich nicht. Wir arbeiten rein digital.
Das geht digital auch schwierig. Ja, doch, ginge schon. Ne? Ihr könntet ja die Konten hacken und das Geld.
Also kein physischer Kontakt und auch der digitale Kontakt zu den Verbrauchern geschieht über die Technologie. Das heißt, wir gehen auch nicht hin und rufen an und versuchen, den am Telefon zu chasen und hinterher zu telefonieren. Das macht rein die Technologie, die berechnet, was ist ein günstiger Zeitpunkt, wann sollte ich die E-Mail ausspielen, wann vielleicht die WhatsApp, welche Lösung sollte ich Ihnen in diesem Fall geben und wie sollte die Tonalität lauten.
Ja, das ist ja cool, genau, würde ich gerne noch nachfragen. Das dürft ihr einfach so machen, also oder müsst ihr den Kunden vorher fragen oder wie nennt man den Klienten?
Ist es ja nicht, Verbraucher, aber
den Verbraucher fragen, wie er informiert, oder könnt ihr einfach loslegen, Handynummer habe ich, zack, jetzt schicke ich den einfach mal.
Wir können loslegen, das ist halt, weil wir ein berechtigtes Interesse haben und unter diesem Mantel mandatiert wurden von unserem Mandanten, ja, diese offene Forderung nachzuverfolgen. Und das intelligenter als oftmals die Mandanten es selber machen. Sie mahnen oftmals 1-2 Mal selber an oder 3-mal, bevor sie es natürlich auch an ein Inkasso-Unternehmen abgeben.
Ich habe eben schon gesagt, ihr seid profitabel und dementsprechend erfolgreich. Wie erklärst du dir das, mal abgesehen davon, dass eure Technologie vielleicht gut ist und ihr einen guten Job macht, ist es dann, haben wir eine schlechte Zahlungsmoral und müsste dann nicht das Ziel sein, euch überflüssig zu machen?
Ich glaube, also du brauchst als Eskalation immer einen weiteren Schritt als deine eigenen internen Mahnungen, weil ansonsten würde nichts passieren und die Leute würden einkaufen, ohne zu bezahlen. Das heißt, es braucht diesen Eskalationsschritt in Kasso.
Wie schaffen, wie haben wir es geschafft, profitabel zu sein, ist, glaube ich, ein ganz anderer Schritt davon, sondern wie haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben akribisch gearbeitet, viel, viel Sales gemacht. Wir haben ein tolles Produkt aufgestellt. Ich habe selber gerade in den ersten Jahren jede Klinke selber geputzt, ja, und die entsprechenden Unternehmen angerufen oder die entsprechenden Entscheider mit denen in Kontakt getreten. Bin damals noch durch Deutschland geflogen oder mit der Bahn gefahren, um die entsprechenden Leute zu besuchen, um unser Produkt vorzustellen. Ich glaube, es gehört einfach sehr, sehr viel dazu, mutig zu sein und verkaufen zu wollen. Damit fängt es ja erstmal an. Ja, und dann sukzessive baust du auch an den Marktbedürfnissen dein Produkt weiter. Und das Produkt hat sich gezeigt, dass es fähig ist, den Wettbewerb zu schlagen. Und dadurch haben wir sukzessive auch Geld verdient. Und wir waren immer sehr kostensensibel. Das hat auch damit zu tun.
Gibt es da irgendwie Interessenskonflikte? Ihr habt ja Zalando auch als Geldgeber, meine ich, und als Kunden. Ist das ein Problem oder?
Ist für uns war immer ein oder ist immer ein ganz toller Partner, mit dem wir auch stark gewachsen sind. Ist ein reger Informationsaustausch, den wir haben, um Produkte und Prozesse zu verbessern. Wir haben Zalando bei einer Ausschreibung Ende 2016, da waren wir noch ganz jung, haben wir gewonnen als kleiner Challenger und sind Anfang 2017 an den Start gegangen, weil auch da mussten wir uns natürlich beweisen und sie haben uns das Vertrauen geschenkt, dass wir uns gegen die Großen beweisen dürfen. Und dann haben wir gezeigt in dem Jahr 2017, dass es wirklich sehr gut funktioniert hat. Und dann haben wir eine Finanzierungsrunde gemacht, damals unsere sogenannte Series A. Und Zalando fand es toll und wollte da als Lead-Investor mit an Bord kommen, weil sie halt an dieses Modell geglaubt haben.
Ihr wollt ja auch das Image verbessern von der Branche. Wie kommt das denn an bei denjenigen, die dann von euch kontaktiert werden? Merkt ihr da im Vergleich zu den traditionellen Inkasso-Anbietern, dass da eine schnellere Zahlungsbereitschaft ist? Oder gibt es da Vergleichsmomente oder auch gutes Feedback vielleicht sogar? Danke für die Erinnerung oder so.
Es sind ja zwei Fragen. Die erste Frage ist, sieht man schnelle Reaktionen? Ja. Insbesondere dadurch, dass du diesen Funnel sehr detailliert tracken kannst, von Erreichbarkeit über Reaktion, über Lösungsfindung. Und wir das auch wirklich sehr analytisch sowohl darstellen, als auch dem hinterhergehen. Bedeutet, dass wir schnellere Reaktionsquoten sehen und durch die schnelleren Reaktionsquoten und eine sehr einfache Zahlmöglichkeit, indem du eine individuelle Bezahlseite hast, siehst du auch mehr Zahlungen in der ersten Zeit. Ja, das heißt, da kannst du schon mal einen Vergleich machen. Sind die Kunden generell glücklicher? Also wir machen es an einem sogenannten CSAT, Customer Satisfaction Score. Messbar. Also die Kunden haben die Möglichkeit, uns zu bewerten am Ende des Bezahlprozesses. Das ist ein Wert, also der CSAT rangiert zwischen 1 schlechte Bewertung und 5 sehr gute Bewertung. Und im Schnitt liegen wir da bei einer 3,9 bis 4,1. Es variiert immer. Also das heißt, wir sind immer noch im Inkasso, für diesen Teil der Wertschöpfungskette ist es sicherlich ein sehr guter Wert.
Ja, das klingt ganz gut.
Ja, ich würde trotzdem, wenn man dieses Tool doch hätte, auch anwenden könnte, weiter vorne. Also könntest du dir vorstellen, dass es sowas irgendwann mal gibt, ein Bot, den man als Assistenten hat auf dem Handy, der einen regelmäßig erinnert, Mensch, lass das lieber hier mit dem kaufen. Und warum nicht? Also es würde manchen, glaube ich, helfen. Gerade jungen Menschen, ne, die bei, wie gesagt, klar, bei TikTok gab es einen Trend, von wegen, wer verschuldet sich hier am meisten und das ohne Konsequenzen. Ne?
Das habe ich davon habe ich gelesen, das ging auch durch die Medien sehr stark, insbesondere bei einem der großen Buy Now Pay Later Provider. Also ich bin generell für Education, für Financial Education und ich glaube, da müssen wir mehr tun als Gesellschaft und ich glaube, das müssen wir auch mehr tun in einer schulischen Form, in einer schulischen Ausbildung bereits, dass man mehr über Konsum, über welche Folgeprozesse können anstehen, wenn du da nicht deine Rechnung oder wenn du ins Inkasso oder in offene Forderungen gerätst. Gleichzeitig aber auch Wie steuere ich meine eigenen Finanzen besser? Wie kriege ich bessere Überblick über meine Finanzen? Auf was muss ich achten? Ja, viele, was bedeutet eigentlich ein Abo-Modell für mich? Ja, und was sind die Verpflichtungen dahinter? Das hat sehr viel mit Aufklärung zu tun. Das heißt also, da würde ich anfangen. Ein Bot, der dir Alerts schickt, ist nur eine Hilfestellung. Ich glaube, wir sollten einen Schritt vorne weiter anfangen und das wirklich in eine Art Erziehung oder schulische Ausbildung mit reinbringen. So. Kann ich mir vorstellen, mit unserer Technologie stärker im Rahmen der Wertschöpfungskette zu agieren? Generell ja, aber erstmal bleibt unser Bereich Inkasso und Fokus. Die Maschine ist dafür sicherlich befähigt, auch im Bereich Mahnwesen aktiv zu werden und für die Unternehmen eigenes Mahnwesen weiter mitzuentwickeln. Ja, auch dafür ist die Maschine da. Nichtsdestotrotz, unser Fokus bleibt hinten, weil das ist unsere Stärke, das wollen wir verändern.
Wie sieht es in anderen Ländern aus? Seid ihr da unterwegs und gibt es da ähnliche Systeme?
Ja, wir sind letztes Jahr nach Österreich gegangen, haben unsere Entity da geöffnet, haben dieses Jahr auch weitere Expansionspläne. Bei uns steht, wir evaluieren gerade die Schweiz und wir evaluieren gerade die Niederlande. Das sind sicherlich zwei sehr spannende Länder, insbesondere weil wir hohe Nachfrage von unseren deutschen Mandanten in diesen Ländern haben. Also unsere deutschen Kunden fragen uns, ob wir nicht auch diese Länder für sie mit bearbeiten können, mit servicen können. Und ein Land, wo wir uns gerade auch eine Lizenz holen, ist Frankreich.
Inwieweit ist das, wir hatten einige Male auch das Thema Legal Tech hier, da ist es ein bisschen komplizierter, sagen wir mal Rückforderungen für Airlines, wenn die zu spät oder Eisenbahn, das ist ja immer rechtlich schwierig. War das einfacher? Ist das deutsche Rechtssystem da einfacher, ein Kassenunternehmen zu digitalisieren und sagen, jetzt mache ich das digital?
Ach, die Flight Rights und so haben auch digitale Prozesse und Systeme. Es ist ja eine etwas andere Richtung. Also wir arbeiten für B2B, die eine entsprechende Forderung dem Endkonsumenten, dem Verbraucher gegenüber haben. Es ist ja umgekehrt, als wenn ich für den Endverbraucher etwas mache, es poole und dann gegen ein Unternehmen angehe. Das heißt, es ist erstmal ein ganz anderer Prozessschritt. Und ich persönlich glaube, dass es viel einfacher ist. Aber das ist ein Geschäftsmodell viel für uns, oder es liegt mir einfacher, so muss ich es ausdrücken, eher ein B2B-Business zu haben, also mit auf Unternehmensseite zu agieren, als auf Endkonsumentenseite zu agieren. Ja, natürlich agieren wir auf beiden Seiten gerade, weil wir gegenüber dem Verbraucher agieren. Aber mein Kunde, mein Mandant, mein Auftraggeber ist ja das Unternehmen. Versus bei Flightride sind es die einzelnen Verbraucher. Ist das Rechtssystem für Inkasso da einfacher? Das würde ich nicht behaupten, nein. Hat auch seine Rechtsparagraphen. Wir müssen auch eingetragen sein. Wir brauchen auch eine Inkasso-Lizenz am Kammergericht.
Wie steht es so um den Fintech-Standort Deutschland aus deiner Sicht?
Spannende Frage. Ist maturer geworden, also erfahrener, ist älter geworden. Man hat, glaube ich, man kann eine sehr positive Entwicklung verzeichnen, was es zumindest die Unternehmensentwicklung geht von vielen Fintechs, die vor 5, 6, 7, 8 Jahren gegründet wurden und wo sie heute stehen. Das sieht man an tollen Funding-Runden, das sieht man an Bewertungen, das sieht man an der Größe, wie viele Arbeitsplätze diese Unternehmen schaffen. Und ich glaube, da können wir ganz stolz drauf sein. Finden viele Neugründungen in dem Bereich statt, viel weniger als noch vor einigen Jahren. Ja. Deswegen, ich glaube, diese Branche ist erwachsener geworden. Was Positives, sie hat sich auch etabliert. Ich finde, das ist auch ein positiver Faktor. Also es ist nicht mehr ein reines Startup und try to find out, sondern es stecken mittlerweile auch Unternehmen mit viel Substanz hinter. Und das ist toll zu sehen. Ja. Muss es weiterhin gefördert werden? Muss generell das Unternehmertum in Deutschland weiter gefördert werden? Absolut, auch politisch weiter gefördert werden. Ich glaube, da kann die Politik auch im Rahmen, insbesondere die Finanzpolitik, kann im Rahmen da enorm viel machen. Mitarbeiter stärker zu incentivieren über gewisse Unternehmensprogramme, die steuerlich befreiter sind oder reduzierter sind. Das ist aber auch in aller Munde. Wir müssen den Standort Deutschland für junge Unternehmen weiter fördern, definitiv.
Ich denke da, soweit du das sagst, erwachsener geworden und so weiter, muss ich mal kurz gegenhalten, N26 zu schnell, zu groß geworden und jetzt diese Probleme. Also seid ihr da vorsichtiger und sagt nicht, koste was wolle, zu expandieren, sondern wir machen jetzt vorsichtige Schritte. Ihr könntet ja auch gleich in ganz Europa irgendwie expandieren, oder?
Also ich glaube, N26 ist weiterhin ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell und ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Deswegen, und ich möchte mich auch gar nicht damit vergleichen, wie wir sind sicherlich restriktiver. Waren wir auch immer, auch auf unserer Kostenbasis, waren wir restriktiver. Wir haben weniger Funding gehabt. Wir brauchten auch weniger Funding, um dahin zu wachsen, wo wir jetzt hingekommen sind. Ich glaube, dass man, weil ich selber im EdTech-Bereich viel internationalisiert habe, ich war selber in San Francisco und habe eine Entity da aufgebaut, war ein Jahr lang in Sao Paulo in Lateinamerika und habe eine Entity aufgebaut. Und ich weiß einfach, wie viel Aufmerksamkeit Internationalisierung kostet. Mhm. Ja, und wenn das nicht, Geld kauft nicht alles, sondern du brauchst die Leute, die stetig sich darauf konzentrieren und das Thema weiterbauen wollen. Das heißt, auch da wenig Churn bei den Kernleuten, um so ein neues Land aufzusetzen. Das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, das sollte man sensibel und mit Vorsicht machen und lieber ein Land nach dem anderen und schauen, wie es funktioniert. Und auch idealerweise mit seinen Mandanten oder mit seinen Kunden, weil es einfacher ist, den Markteintritt zu bekommen. Als wenn man viel Funding aufnimmt und dann viele Länder ausprobiert.
Stichwort, man braucht Leute. Wie schwierig ist es für euch, Leute zu bekommen? Fachkräftemangel, das kennen wir ja nun zu Genüge. Wie attraktiv seid ihr dann als Arbeitgeber, wenn dann erstmal diese böse Branche da in Anführungszeichen steht? Oder ist das dann egal, weil es einfach ein spannendes Feld ist?
Also wir sind jetzt mittlerweile, haben wir 170 Mitarbeiter, sind stark gewachsen. Ich glaube, wir haben dieser Gedanke, eine Branche zu verändern, diese Vision, etwas, nicht nur ein Unternehmen mit aufzubauen in einer Branche, sondern durch dieses Unternehmen eine Branche zu verändern, ist sehr attraktiv. Das führt auch dazu, dass wir tolle Menschen aus Bereichen wie der Verhaltenspsychologie, Marketingpsychologie, Linguistik, Data Science für uns gewinnen, die halt genau auch diesen Kernbestandteil des Unternehmens ja mit ausmachen. Wir versuchen, über psychologische Konzepte Menschen zu erreichen und zu sensibilisieren. Das heißt also, ich glaube, es ist ein sehr spannendes Feld und man kann viel verändern und zu dieser Veränderung viel beitragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, es dauert auch lange und wir sourcen auch gerade im Engineering-Bereich, sourcen wir sehr, sehr viele Leute aus dem Ausland ein, weil es sehr schwer ist, in Deutschland diese ausgebildeten Leute zu finden.
Ja. Wir haben immer eine Schlussfrage, Schulnotenfrage. Und bei dir, glaube ich, hast du auch schon fast beantwortet. Vielleicht mach mal Inkasso-Branche, oder? Wie digital ist die Inkasso-Branche, wenn du mal bewerten müsstest von 1 bis 6?
6 ist ungenügend und mangelhaft.
Ja. Dann habt ihr ja zumindest noch ein bisschen was zu tun. Das ist ja, kann man ja auch positiv sehen, zu tun. Ne?
Ja, absolut. Aber das ist ja genau unser Anreiz. Deswegen, wir wollen, ihr habt über die ganze Branche gesprochen. Die Branche ist nicht groß. Und natürlich wollen wir diese Branche treiben, auch sich weiter zu digitalisieren und da auch Frontrunner sein. Und ich glaube, das haben wir auch in den letzten Jahren gezeigt. Das haben sich viele der großen Incumbents dem auch angeschlossen. Aber sie ist trotzdem bei weitem noch nicht da, wo eine digitale Branche sein sollte.
Ja. Dann viel Erfolg dabei weiterhin. Stefan Stricker, danke.
Ganz herzlichen Dank euch.
Audio Now.